Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Heute Glitze, Glitze, Glitzeklein. Manchmal auch ein klein bisschen größer, aber nie, wirklich niemals riesengroß, sondern immer, zumindest im Verhältnis, kleiner als in echt. Ja, wovon redet der verwirrte Mann in eurem Ohr? Von Miniatursets, also von Filmsets, die in einem 1 zu irgendwas kleinen Maßstab gebaut werden und dem Film hinterher merkt man es gar nicht, wenn es gut geworden ist. Solche Miniaturen müssen oft gebaut werden, wenn zum Beispiel Häuser oder ganze Straßenzüge in die Luft fliegen oder weil der Regisseur, zum Beispiel Wes Anderson, immer nur mit so wenig CGI dreht wie irgend möglich und es einfach schöner findet, wenn von Locations, die es in groß nicht geben kann, eben Miniaturen gebaut werden. So, warum erkläre ich das hier an dieser Stelle? Weil ihr in dieser Ausgabe eine Stunde Film Simon Weiße kennenlernt, einen der wenigen deutschen Miniaturset- und Filmmodellbauer. Und genau dieser Simon Weiße baut unter anderem regelmäßig kleine Sets für den angesprochenen Wes Anderson. Hab ihn neulich auf der Berlinale getroffen, hört ihr gleich. Und später dann noch Gast Nummer 2, auf den ich mich kein bisschen weniger doll freue. Lena Klenke wird bei uns sein. Kennt ihr noch als die junge Laura Schnabelstedt aus den Fuck You Goethe-Filmen, aus Babylon Berlin und zuletzt Berlinale 2018 aus Lars Kraumes Das schweigende Klassenzimmer. Dieses Jahr Berlinale hat sie eine neue Serie vorgestellt, 8 Tage. Die startet diese Woche Freitag und wir sprechen mit Lena über diese spannende Präapokalypse, bei der ich damals auch am Set beim Dreh war. Habt ihr Bock? Hab ich geahnt. Dann nix wie Vorhang auf und Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Stunde Film ist immer noch auf der Berlinale unterwegs, bei Berlinale Talents. Ihr könnt es vielleicht akustisch ein bisschen erahnen. Wir nennen das mal nicht Studio, es ist mehr so eine Art schäbiges Hinterzimmer in einem kleinen Hostel. Aber der Gast ist einer, auf den ich mich umso mehr gefreut habe. Simon Weiße ist bei uns. Grüße dich, Simon.
Ja, hallo Tom.
Wir gucken ja gerne mal bei eine Stunde Film auch hinter die Filmkulissen, was eigentlich alles für Menschen gebraucht werden, um einen Film herzustellen. Und du hast einen sehr interessanten Job beim Film, finde ich. Du bist Modellbauer.
Ja, und ich muss da gleich mal sagen, Modellbauer ist so ein Begriff, den ich eigentlich nicht ganz gerne habe.
Gut.
Weil da denken die Leute immer gleich daran, als würde ich jetzt im Keller sitzen und hier an einer Modelleisenbahn rumspielen. Sagen wir mal, ich bin Szenenbildner, Art Director für Miniatursets für Film und Fernsehen. Und ich sehe das wirklich so an, weil der Begriff Modellbauer, okay, wir sind Modellbauer, ich bin Modellbauer. Aber es ist schon ein richtiger Beruf, der über Jahre gelernt wird und so ganz anders ist, als was man sich so traditionell unter Modellbauer vorstellt.
Naja, du machst keinen Reval-Karton auf und klebst dann ein Plastikkampfflugzeug zusammen, wie es vielleicht Modellbauer
machen. Okay, nein, es gibt schon ein paar meiner Mitarbeiter, wir sind ja eine ganze Crew von Leuten, die bei mir arbeiten und die dann vielleicht mal auch abends zu Hause sind und irgendwie so ein Modell von Star Wars zusammenbauen. Also das gibt's auch.
Okay. Jetzt kennen wir natürlich die Setbauer, die Kulissen herstellen, in denen sich dann Schauspieler aufhalten. Ja. Das brauchen wir für jeden Film. Entweder werden sie irgendwo gefunden, wenn beispielsweise in alten Villen gedreht wird. Da ist jetzt lange aufwendig nach Sets gesucht worden für Babylon Berlin. Da haben wir auch drüber berichtet. Da werden dann Häuser umgebaut, hergerichtet. Da halten sich Schauspieler drin auf. Das ist ja bei den Miniatursets ein bisschen anders. Lass uns mal da anfangen, wo und an welcher Stelle im Film diese kleinen Sets überhaupt, diese Modellsets gebraucht werden.
Ja, also es ist ja so, dass man heutzutage eigentlich eher alles mit Visual Effects und Computer, also CGI macht und so. Und jetzt hier alles, was so Miniatur ist eher eine alte Technik, Es gab in den 50er, 60er, 70er Jahren und dann ab den 80ern schon fing das an mit Computern und so. Aber selbst heutzutage gibt es wieder so eine Rückkehr. Es gibt einige Regisseure, die sich sagen, okay, da kann natürlich alles mit CGI machen, aber so Miniatursets zu haben, ist einfach eine andere künstlerische Wahl. Und ich verwende das jetzt in meinem Film. Also was ich jetzt zum Beispiel als Beispiel angeben könnte, wo noch am meisten Modellbau benutzt wird im Film, ist sowas wie Explosionen, wo man ein echtes Haus hat, wo da gedreht wird und irgendwann an einer Stelle, keine Ahnung, ist ein Bombenanschlag oder sonst was, dann wird halt nicht das echte Haus in die Luft gesprengt, sondern als Modell nachgebaut.
Und, nimmst den und, Leuten gerade alle Illusionen.
Ja, es könnte man natürlich auch digital machen, aber man hat dann halt bei dem Miniaturset so einen gewissen Zufall, einen riskanten Zufall. Das wird ja auch ganz traditionell mit den Spezialeffekten dann irgendwie mit in die Luft gesprengt. Und was dann nun genau passiert, weiß man vorher nicht. Während man beim CGI eben vorher genau ausrechnen kann, das soll so. Aber das ist halt eine, wie gesagt, eine künstlerische Wahl des Regisseurs und Produzenten in Zusammenarbeit mit mir und meiner Crew.
Jemand, der das zum Beispiel sehr gerne noch in seinen Filmen anwendet, ist Wes Anderson.
Ja, und wie gesagt, ich rede von diesem künstlerischen Anspruch und bei ihm ist das halt sehr wichtig. Er ist in seiner Art oft sehr old-fashioned, aber im guten Sinne. Es ist ja auch so, dass wir haben Grand Budapest Hotel gemacht und letztens auch diesen Animationsfilm Isle of Dogs mit ihm und ich arbeite auch gerade an seinem neuen, den er in Frankreich dreht. Aber es ist bei ihm so, er will so weit wie möglich mit praktischen Effekten, also Miniatursets, aber auch mit großen Sets, so weit gehen wie möglich. Und wenn es dann irgendwann mal einfach nicht mehr geht, weil das heutige Auge hier 2019 jetzt ein anderes Auge ist als 1960, dann okay, dann kann man zu Computereffekten übergehen, aber er wird so weit gehen, alles traditionell herzustellen zu lassen.
Gibt es mittlerweile auch schon Mischformen, dass Leute hingehen und sagen, ich möchte die wirklich gebauten Miniatursets haben und hinterher bearbeitet man dann mit CGI ein bisschen nach, um es, wie du sagst, auf diesen anderen Blick, den wir heute haben, ja, so ein bisschen anzupassen?
Ja, also ohne Zusammenarbeit mit Visual Effects Firmen und so und Compositing danach, also Post-Production, geht das gar nicht mehr. Also es ist auch so, selbst wenn man die Modelle dreht, braucht man ja dahinter vielleicht ein wenig Landschaft und Atmosphäre und Wolken und sonst was. Das ist auf alle Fälle in Zusammenarbeit. Aber ich sage mir, man nimmt diese verschiedenen Techniken, diese verschiedenen Werkzeuge, um sie dann nachher zu einem Bild zusammenzubringen. Weil wenn wir so Miniatursets bauen, das Wichtige ist nicht das eigentliche Modell, sondern das Wichtige, man darf nie vergessen, wie sieht es nachher im Film aus? Das Wichtige ist das Ergebnis als Bild. Und deswegen gibt es diese ganzen Faktoren, die zusammenstehen. Also unsere Modellarbeiten im Zusammenhang mit VFX oder die drehen dann auch irgendwo Plates in irgendwelchen Städten oder in den Bergen und sonst was, um das dann da rein zu kopieren.
Simon Weisse ist bei uns in eine Stunde Film. Simon, ich wollte das oder konnte das nicht vollständig überhören, als wir über Wes Anderson sprachen. Du gesagt hast, ja, ich arbeite da auch gerade wieder über Frankreich. Kannst du ein klein bisschen was erzählen, was das für ein Film ist?
Nein, leider nicht. Es ist wirklich so, dass wir alle gebeten wurden, also nichts darüber erzählen. Das Einzige, was ich sagen kann, das ist, es wird im, sagen wir mal, im gleichen Stil sein wie Grand Budapest Hotel. Mhm. Es ist ein Live-Action-Film, wo wir halt verschiedene Landschaften und Sachen bauen, wie bei Grand Budapest Hotel.
Ja. Und, kein Fantastic Mr. Fox, ja, kein Isle of Dogs,
sondern es ist kein Animationsfilm. Realfilm. Und es ist auch kein Musical, weil irgendwie ging merkwürdigerweise in der Presse und vor allen Dingen in der französischen Presse rum, Wes Anderson macht jetzt ein Musical. Und der hat selber gesagt, nein, das ist, wir drehen hier in Angoulême in Frankreich, das ist bei Bordeaux.
Ja.
Und Also man findet im Netz ein paar Sachen drüber, aber ich bin nicht derjenige, der irgendetwas darüber verbreiten wird. Nein, weil das ist auch irgendwie, wenn man vorher zu viel drüber erzählt und so, dann ist die ganze Überraschung weg. Und,
klar. Ja. Inwiefern affektiert dich das, dass Anderson diese beinahe versessene Liebesbeziehung zu symmetrischen Bildern hat? Ganz oft, wenn er ein Kamerabild macht, dann merkst du, das ist wahnsinnig symmetrisch ausgerichtet. Musst du dann auch so für ihn bauen?
Ich muss auch so für ihn bauen und nicht nur bauen, ich muss sogar so für ihn denken. Wenn wir also halt ein Miniaturset bauen und er ist dann da und also wir kommunizieren die ganze Zeit nur über Internet und so. Es gibt halt so viele Leute an dem Projekt, das ist einfacher über E-Mail und so. Aber er ist dann halt manchmal sagt, ja, dieses kleine Teil müsste 2 Millimeter nach links und so. Und wir sagen, hey, wir haben jetzt schon so lange dran gearbeitet. Und aber wir machen das dann natürlich im Endeffekt. Und es sieht dann einfach besser aus, weil er hat da eine Vision, eine ganz bestimmte Vision. Das ist alles in seinem Kopf zusammengebaut. Er und natürlich auch seine Crew und sein Art Department mit Adam Stockhausen haben glücklicherweise totales Vertrauen in mich und meine Crew. Das ist schon ziemlich unglaublich, weil wir jetzt über die Jahre irgendwie so zusammengefunden haben. Ich weiß, wie er arbeitet, er weiß, wie ich arbeite. Und man lässt mir und uns eine große Autonomie in dem, was wir machen. Man hat natürlich das Art Department, was da ist am Anfang und uns ein paar Zeichnungen gibt oder so, aber keine Pläne. Wir improvisieren eigentlich nur die Zeichnungen und die Ideen, die von da kommen.
Das würde ich gerne noch mal ein bisschen vertiefen, wie eure Arbeit aussieht. Also wenn du, vielleicht gehen wir mal an das praktische Beispiel Grand Budapest Hotel. Das ist ein Film, den sicherlich noch viele im Kopf haben. Was zum Beispiel habt ihr für diesen Film gebaut? Und du hast gerade gesagt, vom Art Department gibt es ein paar Zeichnungen. Wie beginnt das alles? Was kriegt ihr und wie wird dann tatsächlich physisch gebaut?
Ja, es war so, das Grand Budapest Hotel wurde ja ein altes Kaufhaus in Görlitz umgebaut. Also das ganze Innere von dem Kaufhaus. Als das Innere des Grand Budapest Hotels. Während die dort in Görlitz gedreht haben, haben wir im Studio Babelsberg eine große Werkstatt aufgebaut, um vor allen Dingen dieses Grand Budapest Hotel, diese Ansicht von draußen zu bauen. Und das hatte ungefähr so Maße von 4 Meter Breite, 3 Meter Höhe. Und das Merkwürdige ist, dass wenn man das Innere von dem Hotel sieht, und es gab auch in Görlitz, haben sie so einen Eingang gebaut, und der hat mit dem eigentlich, was wir gebaut haben, nichts zu tun. Und man muss das wirklich mal mehrere Male im Film anschauen, da gibt es diesen Eingang vom Hotel, der sieht ganz anders und keiner hat das bemerkt. Die Zuschauer bemerken das einfach nicht. Und dann waren wir halt im Studio Babelsberg über 4 Monate und haben nicht nur dieses Hotel gebaut, sondern auch andere Ansichten von meinem Observatorium. Und dann eine ganz wichtige Sache, die man überhaupt nicht so bemerkt, wir haben mehrere Landschaften gebaut mit Schneelandschaften, mit Bäumen, in dem eine Jagd stattfindet auf Skiern. Und das ist alles nur Modell und im Endeffekt Stop-Motion, das da reinkopiert wurde. Ja, und das sieht man eigentlich in dem Film gar nicht. Es ist eigentlich ziemlich kompliziert, was wir gemacht haben. Wir hätten das natürlich alles digital machen können, das wäre einfacher gewesen. Und vielleicht hätte man auch wirklich in den Bergen drehen können, heutzutage mit Drohnen von oben das filmen können. Aber nein, das ist einfach so ein Wille, das so zu drehen. Und es wurde halt immer mehr. Ach, ihr könnt das machen. Ja, dann versuchen wir doch noch mehr Landschaften zu bauen und das zu filmen. Und sonst die Materialien, also ich meine, das ist selbst beim Setbau ziemlich traditionell. Wir aber arbeiten auch manchmal einfach nur mit Gips und Ton. Aber dann haben wir natürlich das Problem, dass mit den Maßstäben, also bestimmte Sachen, wenn man Holz nimmt dann und in etwas irgendwie in 1:40 macht, dann ist die Holzstruktur stimmt auf einmal nicht mehr.
Richtig.
Ja. dann muss halt...
Weil die Maserung viel zu groß wirkt.
Genau, dann wird das halt einfach grundiert und dann kommt der Maler ran. Es gibt nicht viele Maler, die wirklich in bestimmten Maßstäben das so rüberbringen, dass man das auch ja als echt ansieht. Es gibt viele Theatermaler, Bühnenmaler, aber wirklich jemand, der im Maßstab das so malen kann, dass eine Struktur oder ob das Felsen sind oder sonst was, das so gut hinkriegt mit ganz kleinen Pinseln über Tage, Wochen, Monate, ja, das ist eine eigene Kunst für sich.
Ich bedanke mich bei dir, Simon Weiße.
Ja, vielen Dank,
für das spannende Gespräch. Danke dir für den Besuch bei uns und hoffe, dass wir uns mal vielleicht mit oder an einem deiner Sets wiedersehen.
Ja, genau. Vielen Dank.
Taurus bleibt weiter auf Kollisionskurs mit der Erde. Europa befindet sich damit in der sogenannten Killzone.
Nope. Das hört sich mal gar nicht nach einem guten Ausgang für Mutti Erde an. Auf unserem Planeten rast nämlich ein gigantischer... was eigentlich zu? Also, kennt ihr den Unterschied? Auch nicht so richtig, oder? Ich war mir nämlich selbst unsicher, deswegen habe ich für uns alle mal nachgeguckt. Wenn etwas auf die Erde zurast, dann muss das nicht allzu schlimm sein. Klingt komisch, ist aber so. Zum Beispiel dann, wenn es sich um einen niedlichen kleinen Meteoriten handelt. Meteoriten sind per Definition sogenannte Festkörper aus dem All, die oft nur wenige Millimeter bis höchstens Meter groß sind. Fällt einem so einer auf den Kopf, dann ist das zwar auch nicht schön, allermeistens fallen die aber ins Meer oder irgendwo in die Wildnis, das kriegt oft überhaupt niemand mit. Meteorit, merken wir uns, meist nicht so schlimm. Bei Asteroiden sieht's schon ungünstiger aus. Die sind quasi die großen Geschwister der Meteoriten. So ein Asteroid kann schon mal mehrere hundert Meter oder gar mehrere Kilometer Durchmesser haben. Rast so einer auf die Erde zu und schlägt irgendwo ein, dann kann das die Detonationskraft mehrerer hundert oder gar tausend Atombomben gleichzeitig haben. Und was das heißt, das könnt ihr mal die Dinosaurier fragen. Asteroid, merken wir uns, gar nicht gut. So, kurzer Ausflug in die Himmelskörperkunde und damit nochmal kurz zurück auf Anfang.
Taurus bleibt weiter auf Kollisionskurs mit der Erde. Europa befindet sich damit in der sogenannten Killzone.
8 Tage also noch, bis ein... Na, aufgepasst? Richtig, ein Asteroid auf der Erde einschlagen soll. Fette 60 Kilometer Durchmesser hat das Teil und soll seinen Impact nicht etwa irgendwo an der tiefsten Stelle im Meer haben, was schlimm genug wäre, sondern soll ungünstigerweise in Europa und zwar irgendwo in Frankreich runterkommen. 8 Tage hat die Menschheit also noch Zeit, sich da irgendwie drauf einzustellen. Kein Bruce Willis aus Armageddon in Sicht, der sich mit dem fetten Klops zusammen im All in die Luft jagt und deshalb ist 8 Tage, auch der Titel dieser neuen Serie, die am Freitag auf Sky startet. Keine Postapokalypse, wie so oft, also nach einer verheerenden Situation wie in The Walking Dead oder jetzt demnächst in Snowpiercer, sondern eben so eine Art Präapokalypse, ein Setting also, das auf die Apokalypse zusteuert. Verschiedene Szenarien eröffnet die logischerweise 8-teilige Serie. Zum einen natürlich das große Fluchtszenario. Heißt, ganz anders als zurzeit in der Realität, wollen nicht viele Flüchtlinge auf diesem Planeten nach Europa, sondern schnellstmöglich aus Europa weg. Die USA bieten Hilfe an, aber nur für ausgewählte Flüchtlinge. Es darf also nicht jeder einreisen, der Schutz sucht. Andere Länder möglichst weit weg von Europa halten es da ganz ähnlich. Flucht ist also schwierig, die Schleuser sind teuer. Dann gibt es als anderes Setting die Plünderer, die gar nicht weg wollen, aber auch keine moralische Instanz oder Autorität mehr respektieren. Die Polizei ist völlig überfordert, es wird geraubt, geplündert. Das sind die, die auf ihre letzten paar Tage versuchen, an alles zu kommen, was sie nie hatten. Und dann gibt es als dritte große Schiene dieser Serie die Umarmer vom Ende der Welt. Also so religiöse Fanatiker zum Beispiel, die das jüngste Gericht kommen sehen. Und auch die Party-People, die letzten 8 Tage in einem einzigen Rausch verbringen wollen. Mit ausschweifenden Drogen und Sexpartys, whatever. Das guckt man sich dann so an ab der ersten Folge und hier habe ich dann wirklich alle 8 Folgen schon gesehen und fragt sich tatsächlich beim Zugucken, ja, was würde man eigentlich selbst machen, ne? Also wem würde man sich am ehesten anschließen? Denn selbst so eine Flucht, vielleicht erstmal die natürlichste Reaktion, birgt ja hier keine Sicherheit, ne? Bei einem 60 Kilometer großen, na? Asteroiden, richtig. Da kann auch das Leben auf der gesamten Erde für viele Jahre schwerst bis sogar unmöglich sein. Durch dieses Chaos aus Entscheidungen, was soll man machen, führt uns in der Serie eine Berliner Familie, Vater und Mutter gespielt von Marc Waschke und Christiane Paul. Die Tochter der Familie spielt unsere Gästin, die gleich bei uns ist, Lena Klenke. Ausgangspunkt der Familie ist auch der naheliegende Fluchtgedanke und dann kommt 8 Folgen lang das, was so ein Szenario ausmacht. Unsicherheit, Ungewissheit, auch Unentschlossenheit und Unausweichbarkeit. Ist cool gemacht, die Story hat mir wirklich gefallen. Tolle Figuren, auch bis in kleine Nebenrollen. Es gibt schön viele Nebenkriegsschauplätze, also es switcht immer mal wieder schön von dieser Fluchtfamilie zu anderen Pro- und Antagonisten, die es ähnlich oder auch was ganz anderes versuchen. Das trägt wirklich schön über diese 8 Folgen. Bisschen Probleme, ist jetzt Geschmackssache, hatte ich mit der Optik, denn die haben ja wirklich super geile Spots und Locations für den Dreh gefunden. Ich war damals ja selbst am Set in so einer zum Bunker umdesignten Industrie, Untergeschoss, Tiefgarage, wie auch immer. Also es gibt einige wirklich tolle und sehr stimmige Filmsets und was ich dann halt nicht verstehe ist, warum das Ganze optisch so ein bisschen wie Alarm für Cobra 11 aussieht. Ne? Also manche haben auf der anderen Seite gesagt, sie mögen diesen sehr natürlichen, sehr realistischen Look. Ich hab's bei derartigen Katastrophensettings dann aber doch gerne etwas düsterer. Ich will dann halt lieber einen Blaufilter oder sowas auf den Kameras haben. Also irgendwas, dass diese permanente Bedrohung, diesen auf die Erde zu rasenden Asteroiden, richtig, halt auch optisch greifbar macht. So, als wenn das im Gegensatz dazu alles von der Bildgebung her eher wie so ein ganz normaler Donnerstag aussieht. Aber wie gesagt, ist Geschmackssache. Ab diesem Freitag, den 1. März, könnt ihr euch 8 Tage auf Sky selbst angucken. Und wir sprechen mit einer der Hauptdarstellerinnen, mit Lena Klenke. Hallo.
Hallo.
Wie schön. Wir haben uns zuletzt gesehen am Set von 8 Tage. Es gab die Möglichkeit, als ihr in Berlin gedreht habt, nahe am Velodrom, so eine Tiefgaragenszene mit gigantischen Traktoren. Bunker, genau. In der Serie ist es ein Bunker. Da habt ihr gedreht, da konnten wir auch schon mal kurz quatschen. Und jetzt ist das ganze Ding, wie immer, wenn irgendwas fertig gedreht ist, jetzt ist es geschafft, es kommt raus. Und hast du es schon durchgucken können eigentlich?
Ja, ich habe alle 8 Folgen geguckt, aber tatsächlich noch mit so einem unfertigen Link und Wasserzeichen und Pipapo. Also heute Abend auf der Berlinale wird es, glaube ich, nochmal was ganz anderes. Auf dem riesen Screen und mit so vielen Leuten. Aber ich konnte schon mal reingucken und ja, war sehr geflasht.
Ich würde tatsächlich gerne an unserem letzten Treffen anknüpfen bei dem Dreh. Weil für euch natürlich ja, bei euch ist das Beruf, ihr macht es natürlich regelmäßig, ihr habt die Situation regelmäßig, dass ihr irgendwo dreht und hinterher seht ihr das fertige Produkt im Film, jetzt wie hier in der Serie. Bei uns ist das ein bisschen anders, wenn wir mal ans Set dürfen, stelle ich immer wieder fest, wie anders dann das doch nochmal aussieht. Du Nix, geht dir das auch immer noch so?
Naja, man nimmt natürlich Sachen vom Set mit und meistens beim Drehen ist alles wahnsinnig stressig, es passieren ganz viele Sachen gleichzeitig und man hat überhaupt nicht so diesen Überblick, den hat meistens der Regisseur im Idealfall und der Kameramann, was das mal werden soll, aber wir Schauspieler haben das auch nicht, wir wissen nicht, was die daraus machen. Und vor allen Dingen jetzt bei 8 Tage, da gibt es ja auch irgendwie, weiß ich nicht, 7, 8 Stränge und ich war nur bei einem einzigen, das heißt, beim Schauen war ich dann auch, ach okay, das gibt's auch noch und das hängt mit dem zusammen und so und so und so. Und sowieso, da passiert wahnsinnig viel, deswegen war es auch für mich sehr aufregend, das jetzt alles so nochmal zu sehen. Und auch nochmal Revue passieren zu lassen, dadurch, dass es schon doch jetzt 1,5 Jahre her ist. Ja, man vergisst es auch alles so schnell. Was war da alles? Wo waren wir überall?
Ja, und dann kommen sicherlich auch noch die, das hast du gerade angesprochen, die Drehorte dazu, an denen du als Schauspieler vielleicht gar nicht gewesen bist, ne, die du gar nicht kennst und die sich dann zu so einem Bild zusammenfügen. Ja. Hast du speziell jetzt bei 8 Tage, wenn wir dabei bleiben, gibt's ein Set, so wie ich mich natürlich an die Tiefgarage/Bunker erinnern kann, gibt's irgendwas, was von dieser Serie dir speziell im Gedächtnis geblieben ist? Irgendwas, was besonders war?
Ja, da gab es natürlich, dadurch, dass es so Ausnahmesituationen sind, viele sehr besondere Sets. Also es gab selten mal sowas Normales wie irgendwie wir sitzen zu Hause und essen. Ich glaube, das gibt es einmal in der ganzen Serie. Und sonst war es immer, also es gibt irgendwie diese tollen Aufnahmen auf dem Boot.
Auf diesem schäbigen Kahn.
Auf diesem schäbigen Kahn, der irgendwie dann so zu einer Art Arche gemacht wird. Ja, das war sehr aufregend und sah sehr eindrucksvoll aus und waren auch sehr interessante Komparsen dabei, um das mal so zu sagen. Dann gibt es diese krasse Villa, wo irgendwie einer der crazysten Partys stattfindet, die ich je erlebt habe.
Oh ja.
Auch das haben wir tatsächlich original in der Nacht gedreht. Und ich glaube, wir hatten irgendwie 8 Bilder auf dem Zettel oder so. Also das werde ich auch nicht vergessen. Mhm. Das war so eine nie endende Nacht und du musstest immer wieder 100% und Musik an. Und es sieht jetzt aber auch sehr, sehr geil aus in der Serie. Deswegen, Es hat sich gelohnt.
Absolut. Schnabelstedt ist long ago, mittlerweile. Das kann man ja nur echt so sagen. Und ich nochmal auf diese Szene, die du gerade selbst angesprochen hast. Versuchen dieses Gespräch hinzukriegen, ohne irgendwas zu spoilern. Aber worauf ich hinaus will, ist, du bist halt einfach jetzt auch erstaunlicherweise in den letzten paar Jahren älter geworden. Jetzt drehst du auch solche Szenen wie auf dieser Party, die sehr physisch ist. Wie ist das für dich, sich da langsam ranzutasten, solche Sachen auch zu nehmen? Es gibt noch eine andere Szene, die wir auch nicht spoilern. Früher mit jemandem, bei dem ihr auf der Flucht kurzfristig unterkommt. Auch eine sehr physische Szene. Wie ist das?
Naja, also als Schauspielerin ist es natürlich sehr toll, wenn ich hatte immer so oder habe das Problem, dass ich jünger aussehe, als ich bin, was natürlich einerseits toll ist, weil man immer noch sehr jung spielen kann, aber andererseits sehnt man sich natürlich sehr danach, irgendwie herausfordernde Sachen zu spielen, nicht für immer die Teenie-Tochter zu sein, die genervt ist. Und auch wenn es bei 8 Tage am Anfang so scheint, als bin ich auch eigentlich nur eine Tochter, die hin und her gezogen ist, finde ich das so toll, dass meine Rolle in den letzten 8 Tagen eigentlich ja einmal so ihre ganze Schritt zum Erwachsenwerden so durchlebt, weil es gibt nicht mehr dieses, okay, ich habe 5, 6 Jahre Zeit dafür, ich kann mir Zeit lassen, sondern sie ist so hin und her gerissen zwischen, bleibe ich bei meiner Familie, erlebe ich noch was mit meiner besten Freundin, verliebe ich mich noch mal kurz, mache ich Party, scheiße ich auf alles, wo ist eigentlich mein kleiner Bruder? Und das ist so toll, weil ich irgendwie so bei allen reinschnuppern durfte. Und dann sind natürlich auch so Szenen dabei, wie das auf der Party oder irgendwie auf dem Boot. Oder das war schon sehr toll zu spielen, freue ich mich natürlich drüber.
Lena, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es wenig innovativ wäre, wenn ich jetzt mit der Frage um die Ecke käme. Jetzt überleg doch mal, wenn du noch 8 Tage zu leben hättest.
Komischerweise stellt jeder Journalist diese Frage.
Ja, und deswegen mache ich das nicht. Ich habe gerade gesagt, es wäre wenig innovativ, weil ich das ja auch schon lang genug mache, um zu wissen, dass ihr euch, spätestens wenn die Frage zum 5. Mal kommt, schon die passende Antwort bereitgelegt habt. Das machen wir anders jetzt. Was mich viel mehr interessiert, ohne Quatsch, ist, wenn du dich mit dieser Frage durch so eine Serie natürlich beschäftigen musst, eben weil sie immer wieder gestellt wird, was würdest du machen, wenn es noch 8 Tage wären? Seit du angefangen hast, dich mit der Frage zu beschäftigen, wie oft hast du das Konzept, was du machen würdest, über den Haufen geworfen? Weil ich mir vorstellen kann, man hat so einen ersten Impuls, wo man sagt, ich würde das und das machen. Dann denkst du länger drüber nach und sagst dir, scheiße, vielleicht würde ich doch was ganz anderes machen. Also wie hat sich das verändert?
Naja, das ist so ein bisschen das Problem, wenn eben uns diese Frage gestellt wird, weil du kannst dir nur überlegen, was du machen würdest. Und jedes Mal wieder weißt du es aber nicht. Und genauso ist es auch ja bei den Figuren in der Serie. Die haben sich auch alle einen Plan überlegt, ob sie sich einen Bunker bauen, ob sie fliehen, ob sie einfach irgendwie nur Action machen. Und dann kommt immer der Punkt, wo du merkst, vielleicht doch nicht. Oder es kommt irgendwas dazwischen, es haut nicht so hin und du weißt es wirklich einfach nicht. Und das sieht man, finde ich, auch bei den ganzen Figuren so stark. Alle sind so hilflos und versuchen irgendwie Schutz und Halt zu finden und vor allen Dingen irgendwie die ultimative Lösung zu finden. Das ist das Beste, was man machen kann, aber es gibt es einfach nicht. Und ich glaube, so würde es einem selber auch gehen. Also natürlich würde ich sagen, ich würde gerne nochmal, also so viel wie es geht, Zeit mit meiner Familie verbringen, vielleicht irgendwie nochmal an einen tollen Ort fahren, I don't know, aber wahrscheinlich würde es auch dann wieder den Punkt geben, dass du sagst, es macht doch alles überhaupt keinen Sinn, so, wir wissen nicht, was jetzt hier in 8 Tagen passiert und du weißt ja auch immer noch nicht, ob es kommt, wie es kommt, was kommt. Ja, und deswegen, ich weiß es wirklich nicht. Wenn man in der Situation ist, dann, man kann sich immer überlegen, was, wenn, und das haben sich auch viele in der Serie überlegt, mit fetten Bunker gebaut, was weiß ich, aber es werden irgendwie alle Regeln auch so außer Kraft gesetzt. Es gibt nicht mehr diese normale Ordnung, irgendwie Läden werden geplündert, die Polizei kommt nicht mehr hinterher, das sind irgendwie Szenarien, die wir ja alle so gar nicht kennen.
Ja, weil natürlich diese permanente Warum-Frage auch im Raum steht, ne? Warum sich jetzt noch nach irgendwelchen Regeln richten, ne? Was soll denn passieren, also wenn sowieso in 8 Tagen alles vorbei ist. Und was ich ganz interessant fand, du hast es auch gerade angesprochen, dass ja auch Leute ihre eigenen moralischen Überzeugungen über Bord werfen. Jeder sagt, ich würde meine Familie versuchen zu retten. Und wir sehen das in der Serie an mehreren Stellen, dass natürlich jeder seine Familie retten will, aber im Zuge der geschaffenen Tatsache, dass nur eine gewisse Kapazität von Menschen ausgeflogen werden kann und Familien in die Situation reingebracht werden, dass man sagen kann, okay, entweder wir beide und die anderen 3 lassen wir hier oder wir bleiben bei denen, denn alle können nicht mit.
Ja, und ich finde, man sieht immer wieder bei allen eigentlich, dass man doch natürlich am Ende an sich selbst denkt und jeder versucht, sich irgendwo zu retten und natürlich auch Dinge rauskommen, mit denen man vorher so nicht gerechnet hat irgendwie. Und man auch nochmal Personen anders kennenlernt, als man dachte, dass sie eigentlich zu sein scheinen. Ja, und dann muss man letztendlich eigentlich einfach nur auf sich selbst hören und gucken. Und das merkt auch meine Figur sehr stark. Ich kann mich auf niemanden mehr so richtig verlassen. Und es gibt nicht die eine Person, die mir jetzt sagen kann, was soll ich tun. Das muss am Ende irgendwie jeder für sich entscheiden. Und dann sind doch alle sehr einsam eigentlich.
Wie hat dir grundsätzlich diese Erfahrung Serie jetzt nochmal in so einem Zusammenhang gefallen?
Ja, also das war auf jeden Fall meine erste Serie und dadurch natürlich schon eine ganz neue Erfahrung, über so einen Zeitraum mit so vielen Leuten zusammen zu sein. Aber ich fand es eigentlich sehr toll. Also dadurch, dass man ja sonst oft so wie ins kalte Wasser geworfen wird, dann lernt man gerade schwimmen und dann muss man eigentlich schon wieder raus. Dann ist alles vorbei und man sieht häufig die Menschen auch erstmal nicht wieder. Ist das natürlich toll, wenn man bei einer Serie wirklich, weiß ich nicht, statt 1 Monat halt 3,5 Monate hat oder so. Und man wächst nochmal anders zusammen. Man kann sich auch anders reinfallen lassen. Wenn man jetzt wirklich eine große Rolle hat, dann kann man sich natürlich viel tiefer da hineinbegeben, als wenn man irgendwie nur 10 Drehtage verstreut auf 30 Tage hat und immer so ein Rein-Raus ist. Deswegen, ich mochte das sehr gerne. Und ich habe jetzt auch noch eine andere Netflix-Serie gedreht. Da haben wir nur 6 Folgen gedreht, aber Ich fand es irgendwie toll, weil man noch mehr so in diesem Kosmos ist und sich da so reinfallen lassen kann.
Kannst du auch, wenn wir jetzt über 8 Tage reden gerade, trotzdem schon kurz was sagen zu der neuen Serie, worum es geht?
Die wird heißen How to Sell Drugs Online Fast.
Ah, da habe ich von gehört.
Ja, also sie hieß erst Don't Try This at Home. Jetzt
ja, richtig, nochmal, genau. So eine Gruppe von
Jugendlichen, die im Darknet anfangen, Drogen zu verkaufen. Ach, tatsächlich geil. Nach einer wahren Geschichte. Diesen Typen gab es wirklich vor ein paar Jahren, der irgendwie in Leipzig angefangen hat, Drogen aus seinem Kinderzimmer zu verkaufen und nur aufgeflogen ist, weil er nicht genug Porto auf die Dinger geklebt hat. Und bei uns in der Serie ist es nicht ganz so, aber es ist inspiriert davon, von ganz tollen Jungs geschrieben aus Köln, von der BTF, die sonst eigentlich so das Neo-Magazin und so machen. Und wir hatten super Regisseure, ein super Ensemble und ja, ich glaube, das wird sehr lustig.
Aber ja, ich habe damals davon gehört, als die Meldung kam und dann schon angefangen, mich drauf zu freuen.
31. Mai,
gut, dann haben wir das nämlich auch schon besprochen. Freuen uns jetzt natürlich auf 8 Tage, auf die Präapokalypse. Letztes Jahr Berlinale war es noch Film, dieses Jahr Berlinale ist es Serie. Was ist es nächstes Jahr auf der Berlinale?
Im Wettbewerb wäre natürlich mal toll, aber es ist immer wieder schön, irgendwie einfach nur dabei zu sein und auch ein Produkt zu haben, was man vorstellen kann und nicht irgendwie nur so überall hinzugehen. Und ich bin sehr gerne zu Gast.
Ich drücke dir sehr die Daumen bei der Flucht vor dem Meteorit, drücke dir sehr die Daumen beim Verkauf von Drogen aus dem Kinderzimmer und drücke mir sehr die Daumen, dass wir bald wieder einen Grund finden zu reden.
Ja, ich hoffe auch.
Vielen Dank, Lena Klenke, für den schönen Besuch in Eine Stunde Film und bis bald.
Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
So, die Damen und die Herren, hochverehrtes Ohrenpublikum, das war's für diesmal. Im Rausgehen schmeiße ich euch aber schnell noch zwei Kinotipps für diese Woche an den Kopf. Die mussten für unsere zwei großartigen Gäste heute etwas Platz machen. Zum einen die filmische Erklärung des im Hip-Hop gerne benutzten Thug-Life-Begriffs. Thug, das erklärt schon der Filmtitel, steht für The Hate You Give. Das erlebt im Film Star eine junge schwarze Schülerin aus einem amerikanischen Ghetto am eigenen Leib, die wenige Blocks von zu Hause entfernt auf eine Schule geht, auf der fast nur Weiße sind. Alltagsrassismus ist da allgegenwärtig, das ist auch immer wieder Thema in der Familie.
Ich denke, es geht um uns.
Um uns?
Um die Schwarzen. Um die Armen. Um alle, die ganz unten sind.
Ganz genau. Puck hat versucht, uns klarzumachen, dass das System gegen uns ist. Warum glaubst du, dealen so viele Typen in unserer Nachbarschaft?
Sie brauchen das Geld.
Ja? Und richtige Jobs gibt's hier nicht. Also laufen sie in die Falle.
Als dann Stars schwarzer Freund von einem weißen Cop erschossen wird und im Nachgang nichts wirklich passiert zur Aufklärung des Falls, schließt sich die junge Frau dem Civil Rights Movement an und bringt damit einen Riesenstein ins Rollen. Ist ein toller Film, leider mit einem sehr cheesigen Ende und dadurch auch nur bis dahin, bis zu diesem Ende wirklich gut, aber trotzdem sehenswert. Zweiter Film ist Hard Powder mit Liam Neeson. Kann ich euch auch ans Herz legen, unter gewissen Voraussetzungen. Ist nämlich das Remake des hochgradig sarkastischen skandinavischen Action-Thrillers einer nach dem anderen mit Stellan Skarsgård. Jetzt also im Remake Liam Neeson in Skarsgårds Rolle und mit dem, was er am besten kann, nämlich den fingierten Drogentod seines Sohnes rächen, und zwar auf eigene Faust. Wer das Original mit Skarsgård kennt, macht bitte einen Bogen um Hard Powder. Es handelt sich nämlich wirklich mit ganz wenigen und auch eher irrelevanten Ausnahmen um eine, ja, fast 1:1 Kopie und weniger um ein Remake. Wer sich dagegen an einer nach dem anderen nicht erinnern kann oder den gar nicht gesehen hat, der kann auch jetzt in Hard Powder gehen. So. Und damit können wir uns alle beide, also ihr und ich, auch gleich wieder das Abschiedsträhnchen aus dem Augenwinkel wischen, denn nächsten Dienstag geht's ja hier weiter mit irre vielen Filmstarts und der Serienadaption des Filmklassikers M. Eine Stadt sucht einen Mörder. Unser Gast dazu nächste Woche, Bela B. von den Ärzten. Der spielt da nämlich mit. Schöne Woche euch bis dahin. Tom Westerholz sagt Danke fürs Hören und Tschüss bis dahin.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.